Am Flughafen Leipzig geht ein Paket übers Fließband. Darin ein Massagekissen und Sexspielzeug. Wenige Wochen später versetzt dieses Päckchen die westliche Geheimdienstwelt in Aufruhr. Was ist passiert? Dieses DHL-Paket, das Ende Juli 2024 am Flughafen Leipzig aufschlägt, das hat einen explosiven Inhalt. Und es ist auch nicht das einzige Paket dieser Art, das Ermittlerinnen und Ermittler in Europa entdecken. Manuel Bewarda und seine Kolleginnen und Kollegen vom Rechercheverbund NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung sind der Spur des Päckchens gefolgt. Sie wollten wissen, wer zieht die Fäden im Hintergrund? FKM heute mit neuen Erkenntnissen im Fall DHL. Und die führen uns quer durch Europa bis nach Russland und wieder zurück nach Deutschland. Hallo Manuel.
Hi.
Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 24. April. Und wir starten in einer Großstadt im Osten von Deutschland.
Wir wussten von einem Mann in Ostdeutschland, der womöglich mit den brennenden Paketen in Verbindung steht. Und deshalb sind wir da hingefahren. Das Haus ist ein großer Häuserblock, da inmitten anderer riesiger Häuserblöcke. Und das ist ziemlich gepflegt dort, so wie man es in Ostdeutschland ja vielerorts in diesen größeren Wohngebieten kennt. Und nachdem wir geklingelt haben, ging er auch schnell ran und hat durch die Gegensprechanlage gefragt, wer da ist. Wir haben gesagt, wir sind Journalisten, wir haben da ein paar Fragen zu dem Fall. Und dann hat er gesagt, okay, ich komme runter. Und kurz darauf, ein paar Sekunden später, ging die Tür auf und dann haben wir mit ihm gesprochen.
Bevor wir darüber reden, was dann passiert, was ihr mit diesem Mann besprochen habt, müssen wir uns anschauen, warum ihr überhaupt da wart. Da geht es um einen Vorfall aus dem Sommer vergangenen Jahres. Nimm uns doch mal mit an den Flughafen Leipzig. Was genau ist da passiert?
Laut unserer Recherche, und die haben wir wieder im Team gemacht, die Süddeutsche Zeitung, der WDR, der NDR, kam wohl am 19. Juli um 22.39 Uhr eine Transportmaschine aus Litauen in Leipzig an. Das ist so eine Transportmaschine mit ganz viel Luftfracht. Und dann am 20. Juli morgens, wohl noch vor 6 Uhr, gab es einen Alarm. Es gab einen ziemlich großen Brand. Eine Palette mit fast 200 Paketen, genau genommen sind es 188, ging in Flammen auf. Das wurde dann ein richtig, richtig großes Feuer, so wie man das an diesem Flughafen jetzt auch nicht jeden Tag erlebt. Wir konnten jetzt Fotos sehen, die wir zuvor auch noch nicht kannten, und zwar von vor dem Brand. Auf einem davon sieht man diese Palette und ganz oben links liegt dieses Paket, das wohl später Feuer fängt. Irgendwann wird dann irgendwas, muss man es wohl sagen, ausgelöst und dann brennt dieser ganze Wagen, ja, lichterloh. Er wird raus aufs Rollfeld gefahren. Also der Flughafen Leipzig ist sehr, sehr groß und im südlichen Teil befindet sich ein großer Part nur für DHL. Und auf einem anderen Foto, das auch noch nicht veröffentlicht war bis jetzt, sieht man eben einen Wagen mit der Palette drauf. Und da ist die Plane hochgeklappt und davor steht ein Feuerwehrmann mit so einer großen, ja, ich jetzt als Nicht-Feuerwehrmann würde sagen, Löschkanone. Und man sieht jetzt den Schaum da auf dem Boden, man sieht den Ruß und man sieht das ganze Wasser. Und man sieht richtig, wie dieses Feuer an dieser Stelle ein großes Loch reingefressen hat. Wie dieses Feuer aus diesem kleinen Paket richtig um sich gegriffen hat.
Und dieser Vorfall, der hat für viel Aufsehen gesorgt im vergangenen Jahr.
Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen vor Brandsätzen in Paketsendungen. Hintergrund der Warnung ist offenbar ein Brand im Frachtzentrum von DHL in Leipzig. Der Paketdienst erklärte, er habe seine Sicherheitsvorkehrungen verschärft.
Auch wenn so ein Feuer an einem Flughafen natürlich immer ein Sicherheitsrisiko darstellt, warum hat dieser Fall im Speziellen die Behörden so alarmiert?
Wir haben einzelne nachrichtendienstliche Hinweise, dass ganz konkret inzwischen auch die Scheu nicht mehr gemacht wird davor, Menschenleben zu gefährden oder ganz gezielt auch aufs Spiel zu setzen.
Bruno Kahl, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, der hat sich ziemlich deutlich geäußert. Das machen die Geheimdienste ja gar nicht immer.
Das war schon ein sehr auffälliges und gefährliches Szenario, das durchaus viele Menschenleben hätte kosten können.
Und genauso was sagt auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, das sich solche Fälle ja auch genau anguckt. Die sagen, es ist am Ende nur ein glücklicher Zufall gewesen.
Oder dass das Paket noch am Boden in Brand geriet und nicht während des Fluges der Maschine, wäre das an Bord während des Fluges explodiert. Es wäre zu einem Absturz gekommen.
Das hat der damalige Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang gesagt. Und wenn ein Flugzeug abstürzt, kann es natürlich auch noch andere Personen am Boden treffen. Also das ist das große Szenario, das die Sicherheitsbehörden befürchten.
Und warum ist dieses Paket in Brand geraten, als das Flugzeug noch am Boden war und nicht während des Fluges?
Die Ermittler gehen davon aus, dass es Zufall war, weil sie davon ausgehen, dass dort ein Zeitzünder drin war, in dem eingestellt war, wann dieses Paket Feuer fangen soll. Und wir haben herausgefunden oder wir konnten nochmal verfestigen, was auch andere schon gehört hatten, dass offenbar dieses Flugzeug, in das dieses Paket geladen werden sollte, Verspätung hatte. Es war also noch nicht in der Luft, als es gebrannt hat. Da sagen die Sicherheitsbehörden, da haben wir großes Glück gehabt. Nachrichtendienste, Sicherheitsbehörden erzählen, das war ganz gefährlich, das hätte ganz schlimm enden können. Aber wir müssen das natürlich auch irgendwie versuchen zu überprüfen. Und wir haben uns dann gesagt, okay, wir versuchen alles über diesen Brandsatz herauszufinden, wie ist er aufgebaut. Und dann wollen wir ihn einfach mal nachbauen. Dann wollen wir ihn selbst entzünden und dann wollen wir mal gucken, wäre das wirklich so gefährlich gewesen? Und wir haben mit einem Brandschutzexperten tatsächlich dann diesen Brandsatz nachgebaut unter sicheren Bedingungen und dann haben wir das gefilmt und wir können genau sehen, wie dieses Feuer aus dem Nichts sehr stark ist, wie es sich sehr schnell entwickelt und wie schwierig es dann tatsächlich ist, ja, auch das am Ende zu löschen. Und ich glaube, auch der Brandschutzexperte war nachher tatsächlich überrascht.
Die Hitze, die bei dem Brand entsteht, kann natürlich die Struktur des Flugzeuges so schädigen, dass es sich nicht mehr in der Luft halten kann.
Und dann?
Ja, dann wird es abstürzen.
Dieser benutzte Brandsatz und diese Mischung ist offenbar dafür sehr praktisch, dass sie sehr schnell dann Feuer fangen kann, dass es bei Wasserzusatz nicht gleich gelöscht werden kann. Das ist auch ohne Sauerstoffzufuhr weiter brennt. Also das ist eben das, dass es, wenn solch ein Paket, solch ein Brandsatz in einem Flugzeugbauch ist, dass es sehr schwierig wird, diesen Brand aufzuhalten. Das ist die wirklich harte Sache und die wirklich perfide Sache daran, warum es so gefährlich ist.
Woher wusstet ihr denn oder woher wussten die Ermittler, was in diesen Paketen drin ist?
Am 20. Juli ist dieser Brandsatz in Leipzig der erste, der Feuer fängt. Dann in den nächsten Tagen gibt es ein Feuer in Warschau. Es gibt ein Feuer in Birmingham. Und das sind zunächst Einzelfälle, aber die Brandschutzsachverständigen, die Sicherheitsleute in Unternehmen, die führen das zusammen und auch schnell mit der Polizei. Und es gibt ein viertes Paket, das kein Feuer fängt. Dieses vierte Paket können die Ermittler in Polen abfangen. Und weil es kein Feuer fängt, können sie es analysieren. Und sie sehen genau, wie dieser Brandsatz gebaut ist.
Und wie sieht es im Innern dieser Pakete aus?
Der Inhalt dieser Pakete wirkt auf den ersten Blick ja schon fast ein bisschen flapsig. Da drin war ein Massagekissen, dann ja so Tuben, Kosmetiktuben. Und offenbar auch noch, ich sag mal, die Sicherheitsbehörden nennen es Alltagsgegenstände, es sind aber Sexspielzeuge.
Das also, ist eine sehr breit gefasste Beschreibung.
Eine sehr breit gefasste Beschreibung, genau. Und egal, wer diese Pakete verschickt hat, also er oder sie haben sich dabei, glaube ich, auch nochmal doch einen ziemlich profanen Spaß gegönnt.
Mhm. Okay, also das heißt, diese ganzen Dinge waren in dem Paket und der Brandsatz.
Genau. Okay. In diesen Massagekissen, das kennt man ja so ein bisschen, so ein Nackenkissen kann man da rummachen.
Und so ein elektrisches.
Ein elektrisches und dort in der Umrandung, dort soll dieser Brandsatz, das ist ein wohl auf Magnesium basierter Brandsatz, der soll dort eingebaut gewesen sein. verbunden mit einer kleinen Elektronik, mit einem Zeitzünder.
Also schon richtig gut versteckt. Da liegt jetzt nicht einfach nur sowas Zusammengebautes im Paket. Das wird wahrscheinlich eben auch auffallen, sondern es ist wirklich nochmal mit einem hohen Aufwand verbunden.
Genau. Und man erkennt es nicht wirklich. Also man muss sagen, es gab die Standardprotokolle für Sicherheit. Man hat sich dieses Paket eigentlich angeguckt und man hat es nicht gefunden.
Und was hat das jetzt alles zu tun mit der Situation, die du uns am Anfang geschildert hast? Der Mann, der euch die Türe aufgemacht hat, was könnte der mit diesen brennenden Paketen zu tun haben?
Diese einzelnen Brandsätze werden von den Ermittlern als eine Operation gelesen und man versucht sich immer weiter durchzufräsen, wo kommen wir hin, wer könnte dahinter stecken.
Der Ermittlungserfolg ist nach Recherchen von ARD Hauptstadtstudio und SWR den Sicherheitsbehörden in Litauen gelungen.
Die Pakete mit den Brandsätzen, das finden die Ermittler schnell raus. Diese Pakete wurden von einer Person aus Litauen verschickt. Ein Mann, der damals eine russische E-Mail-Adresse angegeben hat. Dieser Mann hat bei der Abgabe einen falschen Namen angegeben. Igor Prutnikov hat er sich genannt. Aber den hat man schnell gefunden, weil man Videoaufnahmen hatte. Und von diesem Mann hat man dann natürlich versucht herauszufinden, wo hatte der die Pakete her? Wer hat diesem Mann die Pakete geschickt? Von wem hat er die übernommen? Dieser Litauer hatte Kontakt zu einem Mann in Ostdeutschland, zu dem Mann, den wir auch besucht haben. Und so sind die Ermittler ihm auf die Spur gekommen. Wir wussten am Anfang auch nicht, was das ist. Wir kannten diese Spur nicht und bei so etwas fragen wir natürlich rum, jeden, den wir kennen. Und dann sagt mal jemand was, das führen wir dann mit anderen Gesprächen zusammen. Und so hatten wir halt zuerst eine Idee, da gibt es eine Spur in Ostdeutschland und irgendwann hatten wir einen Namen.
Ja, und das heißt also, die Ermittler, die sind ihm auf der Spur, hatten die schon Kontakt zu ihm aufgenommen?
Das alles wussten wir vorher nicht genau, ehrlich gesagt.
Okay.
Das ist natürlich eine Sache, wir wussten nur, er spielt für die Ermittler eine Rolle.
Ja.
Und dass dort eine Spur nach Deutschland führen soll, eine bisher unbekannte Spur, das ist natürlich für uns total wichtig, dass wir uns das genau angucken.
Jetzt wart ihr da sogar mit einer Kamera. Der hat euch die Türe aufgemacht und der hat mit euch gesprochen. Wie war das? Was hat er euch erzählt?
Wir haben geklingelt, wir haben uns natürlich vorgestellt als Journalisten, dass wir Fragen dazu haben. Und er kam dann runter. Wir haben vor seiner Haustür, Wohnungstür mit ihm gesprochen und er war sehr offen. Und er hat uns gesagt, ja, er wurde vor ein paar Wochen von Beamten angesprochen. Beim Sport war das. Und die sind dann auch mit zu ihm. Bei ihm wurde dann auch durchsucht und seine elektronischen Geräte wurden mitgenommen. Und er hat natürlich gefragt, was er damit zu tun haben soll, was soll das alles. Dann wurde ihm das, so sagt er das, dann wurde ihm das erklärt. Und es geht nämlich darum, und das sagt er auch, er hat diesem Mann in Litauen ein paar Nachrichten per Telegram geschickt. 6, 7, nicht viele. Er sagt auch, ja, das war eigentlich alles belanglos. Ich kenne diesen Mann gar nicht, ich habe den nie getroffen, ich kenne ihn nicht persönlich. Aber ein Bekannter aus der Ukraine habe gesagt, kannst du diesem Telegram-Kontakt vielleicht eine Botschaft schicken? Das würde sehr hilfreich sein. Und das hat er dann gemacht.
Okay.
Und jetzt hat er die Probleme.
Okay, also ein Freund, ein Bekannter bittet ihn, Nachrichten an einen anderen Unbekannten zu verschicken. Das klingt ja erstmal auch schon ein bisschen komisch, oder? Also was hat der gesagt, warum soll er ihm Nachrichten schicken und was für Nachrichten hat er ihm dann geschickt?
Er schildert es so. Er sagt, er solle diesem Mann in Litauen eine Nachricht schicken und klar machen, dass das Paket bei ihm verloren gegangen sei. Und das bei einer Ermittlung, wo es um Pakete mit Brandsätzen geht, dass das die Ermittler natürlich interessiert. Darüber müssen wir nicht sprechen.
Ja.
Das wirft natürlich einige Fragezeichen auf. Das sollte er schreiben, ohne dass er weiß, wer dieser Mann ist, ohne dass er weiß, was für ein Paket, ohne dass es ein solches Paket, wie er sagt, überhaupt geben würde. Weil er sagt, ich habe ja nie ein Paket gehabt, ich habe einfach meinem Kumpel einen Gefallen getan. Und ich weiß nicht, Klar, man hat Freunde und man tut denen auch mal Gefallen, aber das ist natürlich eine absurde Nachricht. Warum macht man das?
Ganz egal, ob dieser Mann jetzt wusste, was er da tut oder ob er vielleicht einfach nur, ja, benutzt wurde als Handlanger. Was könnte der Sinn darin sein, dass er eine Nachricht verschickt, wo dann drinsteht, ein Paket sei verloren gegangen?
Vielleicht ist das alles eine Operation, ein Teil der Operation, um, ja, um Spuren zu verwischen, um nicht klar zu zeichnen, was hier passiert ist, wer welche Verantwortung hat. Aber wir wissen es halt nicht.
Wenn wir uns das jetzt also anschauen, also es scheint irgendein verworrenes System von Beteiligten zu geben, die angeblich nichts davon wussten, was sie da tun, in einem anscheinend wirklich sehr, sehr gut geplanten Anschlag. Von wem kommen diese Aufträge? Wohin führt diese Spur?
Die Spur von diesen Leuten, die auf den ersten Blick so ganz einfache Sachen gemacht haben, Pakete verschickt haben, Pakete rumgefahren haben, die Spur dieser Leute, die sagen, sie wissen von nichts, diese Spur, die führt dann, so wie wir das sehen und wie es die Ermittler sehen, nach Moskau. Und das würde auch in ein so größeres Bild passen, denn Russland hat diesen hybriden Krieg schon seit Jahren immer weiter ausgeführt. Es gab von Anfang an so kleinere Vorfälle, einzelne Vorfälle, aber seit dem Start des Angriffskrieges gegen die Ukraine, da ist es wohl so, dass einfach der militärische Krieg vielleicht hart in der Ukraine geführt wird, aber auch der Westen irgendwo Ziel ist. Ziel für Sabotage, Ziel für Desinformation, Ziel von Brandstiftung. Und in diesem konkreten Fall jetzt führt die Spur, den Ermittlungen zufolge, offenbar zum militärischen Nachrichtendienst und dort dann ziemlich weit nach oben zu einem Oberst. Das ist jedenfalls das Ergebnis unserer Recherche. Der GRU ist der militärische Nachrichtendienst. Es gibt den Inlandsnachrichtendienst, den Auslandsnachrichtendienst. Und dieser GRU aber, der gilt auch wohl, weil er militärisch ist, als ein bisschen handfester. Da werden Operationen vielleicht manchmal auch gar nicht so aufs Letzte durchdacht. Dafür sind sie manchmal umso brutaler ausgeführt. Und dieser Oberst, bei dem wir auch einen Namen kennen, und hier nennen wir ihn jetzt einfach mal Anton, aber wir wissen, wer diese Person ist. Also dieser Anton soll auf jeden Fall in Verbindung zu dieser Operation stehen.
Woher wisst ihr das?
Das ist schwierig herauszufinden. Das ist auch für uns jetzt nicht mit normalen Mitteln irgendwie möglich. Und da können wir auch nicht sagen, das ist so. In Ermittlungskreisen, in Sicherheitskreisen haben wir halt gehört, dass bei dieser Operation, dass rund 10 Leute beteiligt sein sollen. 5 kennen die Hintergründe, 5 nicht. Planer soll eben diese Person, dieser Oberst Anton im russischen militärischen Nachrichtendienst sein. Und diese Person, die guckt man sich dann an und dann gibt es so ein paar Dinge, die zusammenpassen. Also wenn man 1 und 1 zusammenzählt, wäre das auch keine Überraschung. Dieser Mann ist zum Beispiel auch seit Ende des vergangenen Jahres von der EU sanktioniert. Und in der veröffentlichten Sanktionsbegründung heißt es auch eindeutig, dass ein Vorwurf lautet, dass er über soziale Medien Akteure für Sabotageakte in Europa angeleitet haben soll.
Ganz kurz, was heißt sanktioniert genau? Was darf der nicht mehr?
Sanktioniert heißt dann zum Beispiel für die Europäische Union, wer darf mit ihm Geschäfte machen? Würde das irgendwelche juristischen Konsequenzen haben, wenn zum Beispiel jetzt eine europäische Firma mit ihm was macht? Dürfte er hier investieren? Solche Sachen. Damit kommen auch dann manchmal Reisebeschränkungen gehen einher. Und das ist halt dieser eine Strang, wo wir sagen, dieser Name macht Sinn, den wir da hören.
Ja.
Und das zweite ist, es gibt halt auch noch ein Dokument von 2014, das offenbar an diesen Oberst geschickt wurde. Das ist ein Papier, das dem Dossier Center vorliegt. Das Dossier Center ist eine Rechercheplattform, ein Rechercheprojekt, das vom Kreml-Kritiker Khodorkovsky gegründet und finanziert wird. Die sitzen in London und die haben ein Dokument, in dem es darum geht, wie man, das ist jetzt interessant, wie man Flugzeuge sabotieren könnte. Und wie gesagt, von 2014, wie man den Flugverkehr und dort speziell die Kommunikation, zum Beispiel zwischen Tower und Pilot, stören könnte. und wie man am Ende dafür sorgen könnte, über das Stören von Funksignalen, dass Flugzeuge einen falschen Weg nehmen und vielleicht nicht am Ziel ankommen. Solche Gedankenspiele, die jetzt nicht komplett neu sind, die findet man dort. Aber was es halt klar zeigt, ist, was möglich ist, wenn man es darauf anlegt, dass solche Pläne so breit im GRU schon damals erörtert werden, das ist natürlich eine zentrale Aussage. Und wir sehen aber auf jeden Fall in den letzten 1-2 Jahren, seit dem Start des russischen Angriffskrieges, dass GPS-Störungen im Flugverkehr vermehrt auftreten und dahinter auch vor allem russische Akteure vermutet werden.
Lässt sich denn irgendwie belegen, dass diese Überlegungen vom russischen Militärgeheimdienst stammen? Hinter dem Dossier Center, von dem ihr das Dokument habt, da steht ja ein erklärter Putin-Kritiker, hast du gesagt. Also sind diese Infos daraus vertrauenswürdig?
Mit solchen Informationen, wenn wir die dann von Dritten bekommen, dann versuchen wir das natürlich, so gut es geht, zu verifizieren. Zeitstempel, Person, kann das sein? Und wir gehen auch auf andere Experten wiederum zu, wo wir dann in allgemeiner Weise und allgemeinen Formen so versuchen nachzuprüfen, ist das glaubhaft? Ist dieses Dokument glaubhaft? Und da sagen uns auch bei diesem Dokument die Leute, mit denen wir sprechen, ja, das ist glaubhaft. Und die russische Botschaft haben wir natürlich auch gefragt. Die sagt auf unsere Konfrontation zu all diesen Fällen, sie bestreitet das, dass Russland hinter diesen Sabotageakten oder Versuchen steckt, auch bei DHL. Sie antworten was, aber was sie uns antworten, ist ja ein bisschen blumig. Sie unterstellen uns Verschwörungstheorien und Paranoia.
Wenn wir also davon ausgehen, dass diese Ideen, den Flugverkehr zu stören, in dem Dokument aus Moskau stammen, warum hat Russland das mutmaßlich auf den Flugverkehr abgesehen?
Der Flugverkehr ist auf zwei Ebenen für Angreifer ein beliebtes Ziel. Das erste ist, dass man mit relativ wenigen Mitteln wohl einen hohen Personenschaden anrichten kann. Also wenn man es hinbekommt, ein Flugzeug zum Absturz zu bringen, dann sind die Personenschäden immens, weil es viele Tote gibt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den man nicht vergessen darf, ist, dass der internationale Luftverkehr für die Wirtschaft sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und jede zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen sorgen dafür, dass es Geld kostet. Das ist ein sehr komplexes System, das für die Wirtschaft von so großer Bedeutung ist, dass Sicherheitsmaßnahmen oder halt Vorfälle auch dafür sorgen, dass dieses Vertrauen in dieses System schnell zurückgeht. Die Symbolik, was passiert mit einem Flugzeug, wenn das abstürzt und was ist, wenn es mich trifft, ist natürlich riesengroß.
Okay, das klingt nach den eindeutigen Motiven einer hybriden Kriegsführung. Und es geht auch um das Motiv der Verunsicherung.
Genau, Angst.
Und du hast jetzt gesagt, dieses Dokument von 2014, das soll also an denselben Offizier beim GRU gegangen sein, der jetzt auch mit diesem Fall bei DHL aus dem vergangenen Sommer zu tun haben soll. Da gibt es also womöglich Überschneidungen. Konntet ihr diesen GRU-Offizier, den wir hier Oberst Anton genannt haben, ausfindig machen?
Dieser Mann ist für uns nicht fassbar. Wir vermuten, dass er in Russland ist, wo er sicher sein würde. Aber er bleibt für uns eigentlich ein Phantom. Wir haben auch jetzt keinen direkten Kontakt, wo wir wissen, wie können wir ihn eigentlich um eine Stellungnahme bitten, wo wir dann einfach nur ganz normale russische Stellen anfragen, in der Hoffnung natürlich, dass diese Anfrage weitergeleitet wird. Aber für uns ist dieser Mann, so wie es dann häufig bei diesen Fällen ist, ein Drahtzieher, ein mutmaßlicher Drahtzieher im Hintergrund, dem wir dazu keine Fragen stellen können. Was wir aber genau wissen, das ist, dass diese Operation so typisch ist für dieses System der Wegwerfagenten. Das ist, muss man sich wie eine Pyramide vorstellen. Da ist ganz oben ist dieser Oberst Anton und dann geht es runter zu Personen. Unten werden es mehr Personen, die per Telegram angeworben werden und vielleicht gar keine Hintergründe kennen. Vielleicht kennen sie keine Hintergründe.
Also so wie der Mann in dieser ostdeutschen Großstadt das auch behauptet.
Und warum nennt man die Wegwerfagenten oder Single Use, also Agenten, die man einmal benutzt? Also das ist so ein System, das gab es vielleicht schon früher, aber das ist seit dem Start des russischen Angriffskrieges wohl perfektioniert worden. Jetzt gibt es wegen des Krieges, gibt es für Russland das Bedürfnis, die brauchen halt mehr Informationen. Die wollen vielleicht auch mehr Sabotage durchführen. Und man versucht über Telegram relativ günstig Leute anzuwerben. Da soll dann jemand ein Paket verschicken, kriegt ein paar hundert Euro. Das ist gar nicht viel, da denkt man sich vielleicht auch nichts dabei, aber so kann man das halt machen. Und das hat den Vorteil, es ist günstiger, es geht schnell. Und Russland kann eigentlich schnell sagen, wir haben hiermit gar nichts zu tun, weil irgendein Telegram-Nutzer, der irgendjemand anderen beauftragt, also wer soll mir sagen, dass diese Person jetzt zu Russland gehört? Das ist in diesem System einfach sehr, sehr gut möglich. Und so ist es auch in diesem DHL-Fall. Russland sagt, man habe mit diesen brennenden Paketen nichts zu tun.
Wie ist das denn überhaupt, in so einem Umfeld zu recherchieren, in der es eben um Geheimhaltung geht die ganze Zeit? Wie kommt ihr an Infos, aber woher wisst ihr da auch, was stimmt und was nicht?
Wir versuchen alles Mögliche zu lesen, was Kollegen geschrieben haben, das versuchen abzuklopfen. Dann hat man natürlich Kontakte oder man kennt Personen aus früheren Fällen. Da versucht man ein bisschen mehr zu erfahren. Man versucht, neue Leute kennenzulernen und das alles zusammenzulegen. Und dann stellt man natürlich die Fragen an die Behörden. Was man sagen muss ist, über die Inhalte dieser Ermittlung weiß man einfach super wenig. Aus unserer Sicht ist der Grund halt, man geht von einer geheimdienstlichen Operation aus und wo man auch nicht weiß, ist das nur ein Teil einer Operation? Wird das auch woanders geplant? Wer sind eigentlich genau die möglichen Verbindungen? Und ich glaube, um dieses Netzwerk möglichst auszuermitteln, ist man sehr, 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 sehr zurückhaltend. Was es für uns jetzt leider nicht einfacher macht, was auf der anderen Seite aber natürlich auch journalistisch bedeutet, so klar, irgendwie, man muss sich halt anstrengen und es ist halt auch umso bedeutender natürlich, dass die Öffentlichkeit, würde ich sagen, relativ viel erfährt. Die Ermittler sagen uns natürlich auch manchmal so, ehrlich gesagt, das hat die Öffentlichkeit jetzt nicht zu interessieren, das sehen wir natürlich anders. Manchmal ist es auch so, man geht eben raus. Wir können ja eben Sachen machen, die vielleicht Behörden auch nicht so einfach machen können. Ja? Also wir waren jetzt für diese Recherche in Großbritannien unterwegs, wir waren in den Niederlanden unterwegs, wir waren in Deutschland, in Polen. Einfach irgendwo hingehen, bei jemandem klingeln und die Person zu fragen, Entschuldigung, was ist da passiert? Also deutsche Ermittler können ja nicht einfach in Polen jemanden befragen. Also wir haben auch Vorteile. Deutsche Journalisten können natürlich auch irgendwo hingehen und einfach die Fragen stellen. Der Mann, den wir jetzt da getroffen haben, der soll in diesem ganzen Komplex, in dieser sehr gefährlichen Operation, zwar kein Beschuldigter sein, aber er spielt für die Ermittler schon eine relevante Rolle und er ist irgendwo ein wichtiges Puzzleteil. Für uns ist jetzt die Aufgabe, einfach das auch ein bisschen hinzulegen. Ich meine, dass der Mann mit uns gesprochen hat, kann man jetzt auch eher deuten, dass er sich nichts vorzuwerfen hat. Vielleicht ist es für ihn aber auch einfach die Flucht nach vorn, wo er sagt, ich rede, weil das lässt mich am harmlosesten erscheinen. Das wissen wir nicht. Unsere Aufgabe als Journalist ist ja dann einfach, wenn wir was haben, wir fragen die Leute, wir sagen, okay, wir haben das gehört, wie sehen Sie das? Und dann ist es am Ende, glaube ich, die Frage, wie die Öffentlichkeit drauf blickt. Also wir sehen diese Ermittlung, die ist längst nicht abgeschlossen, auch wenn die Vorfälle nur im Juli letzten Jahres waren. Es geht immer weiter und irgendwie fräsen sich die Ermittler immer weiter rein und drehen offenbar da ein paar Steine um, die wir noch gar nicht kennen.
Wie geht's jetzt weiter mit euren Recherchen?
Immer noch ist ganz viel unklar. Da sind ganz, ganz viele Fragezeichen. Und wir haben für diesen Recherchekomplex, und da ist DHL ja ein Teil, haben wir uns auch andere Sabotagefälle angeguckt. Ein Fall, der sehr ähnlich gelagert ist, wo es auch so Anwerbungen gab per Telegram, und der auch mit Russland zu tun hat, das ist der Fall Serhii.
Dieser Fall, den erzählen wir morgen. Und ich verrate schon mal so viel. Es geht wieder um Agenten. Und das Besondere ist, viele Details, über die wir heute nur mutmaßen konnten, die können beim Fall Serhii sehr gut belegt werden. Danke, Manuel.
Vielen Dank euch.
Manuel Bewarda arbeitet als investigativer Reporter für NDR und WDR. Über die Hintermänner der brennenden Pakete gibt es eine Doku, die in der Recherchekooperation mit der Süddeutschen Zeitung entstanden ist. Die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Und wenn ihr die morgige FKM-Folge über den Wegwerfagenten Serhiy nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Autor der heutigen Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Konrad Winkler, Jonas Teichmann, Laura Picerno und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss! Und wer nicht bis morgen warten kann, dem empfehle ich den Weltspiegel-Podcast. Da erfahrt ihr von den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist. Zum Beispiel passend zur heutigen Folge: Wie setzen Ukrainerinnen Dating-Apps zur Spionage während des Kriegs ein? Den Weltspiegel-Podcast gibt's genau wie FKM in der ARD-Audiothek.